Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Hallo Jan-Peer.
Hallo Marco.
Wie geht's dir in der vorweihnachtlichen Zeit?
Mir geht's sehr gut.
Ja?
Ich freue mich ein bisschen auf die Weihnachtszeit.
Oh ja, ich auch.
Weil ich was Schönes mit der Familie vorhab.
Ja, das ist sehr schön. Willst du darüber reden?
Nein. Und wie geht's dir? Bist du im vorweihnachtlichen Stress?
Gar nicht mal so. Ich glaube, ich bin dieses Jahr entgegen den ursprünglichen Jahren gut vorbereitet. Stichwort Weihnachtsbaum und Konsorten. Die Familie ist eingeladen, es ist nahezu fast alles organisiert.
Wow.
Die Frau muss natürlich während der Feiertage irgendwie zwischendurch mal arbeiten, aber so ist das halt im Gesundheitswesen. Aber wir könnten das ganz gut irgendwie organisieren. Ich bin da extrem zufrieden und natürlich auch mit freudiger Erwartung auf die Feiertage. Ich freue mich da richtig drauf.
Hast du schon einen Baum?
Nee, aber ich habe einen Termin, wann wir den Baum schlagen.
Ehrlich?
Ja.
So richtig frisch aus dem Wald?
Ja, richtig. Mit Nachbarn treffen wir uns. Das wird richtig schön.
Jetzt ja die entscheidende Frage. Axt oder Kettensäge?
Nee, Handsäge. Wobei, ich muss ehrlicherweise, letztes Jahr war es die Akku-Kettensäge.
Ah.
Ja, ich weiß. Ich sehe schon wieder dein Gesicht. Aber
nee, ich bin nur neidisch. Ich kenne ja deine. Ich darf ja keine Produktplatzierung mehr machen, aber für qualitativ hochwertiges Werkzeug.
Ja, großartig.
Ist ja auch so. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja, das stimmt allerdings. Wobei es hat mich so ein bisschen genervt, diese schwere Akku. Die ist ja doch mit den zwei Akkus, die wiegt ja was. Also finde ich so eine Handsäge halt deutlich angenehmer.
Ich stelle mich so vor, du hast so einen Gürtel und dann hast du links die Kettensäge und rechts den Akku im Gürtel.
Ja, willkommen im Kettensägen-Massaker.
Ja, so ein bisschen. Ja, genau. So, Herr Milay, dann mal los.
Ja, genau. Oh Mann. Du. Ist dir eigentlich bewusst, dass es schon wieder die 17. Folge hier ist von unserem Podcast Der Schmerzcode?
Ja, es nimmt kein Ende.
Es nimmt kein Ende. Sie haben uns immer noch nicht ausgeschaltet, genau, das war super.
Ich gucke mit Erstaunen zurück, ein bisschen.
Ja.
Apropos mit Erstaunen zurückgucken, ich will einmal kurz Bezug auf unsere letzte Folge, auf das Dunbar-Syndrom.
Dunbar-Syndrom, Tatort. Bauch,
genau. Tatortbauch, genau.
Ja, genau.
Und ich habe nochmal mit Antje, meiner Interviewpartnerin.
Die war nett.
Die war sehr nett. Und ich freue mich auch berichten zu können, dass die Therapie auch vollen Erfolg bei ihr hatte. Natürlich, anders kann man es ja auch in so einem Podcast nicht hören, aber bei ihr, sie ist symptomfrei, sie ist schmerzfrei.
Stimmt, du hast mir das auch erzählt, du hast mit ihr nochmal telefoniert, genau.
Genau, es war sehr kurz, also das Interview war kurz nach der Operation gewesen, aber inzwischen ist sie schmerzfrei, Gott sei Dank, und ich freue mich mit ihr, dass das so einen guten Ausgang genommen hat.
Ja, großartig, finde ich toll, war eine schöne Folge, hat mir gut gefallen, ja.
Und man muss ja auch sagen, sie hatte ja Glück, wenn man nochmal zurückkommt, weil sie einer schnellen Therapie zugeführt wurde, oder es war nicht ein langer Irrweg, wie es ja oftmals ist. Und ich glaube, das ist auch ein Motiv, um jetzt auf die heutige Folge zu kommen, was bei unserem Krankheitsbild, was wir heute besprechen wollen, auch wichtig ist.
Also Übergang, mega. Ja, wenn die Nerven brennen, Herpes Zoster verstehen, ist heute das Thema. Mhm. Und man ist doch wieder erstaunt. Die Gürtelrose ist doch weiter verbreitet. Also jeder hat es irgendwie schon gehört, dass die Angehörigen das irgendwo mal haben oder selber. Ich meine, ab dem 50. Lebensjahr, da hat sozusagen eher schon jeder dritte Person im Laufe seines Lebens da so ein Herpes einmal durchlebt. Das ist nicht wenig. Und das ist sicherlich auch der Grund, weswegen es hier auch eine S2-Leitlinie gibt zum Thema Diagnostik und Therapie des Zoster und der Post-Zoster-Neurologie. Mhm. Für alle Interessierten, die AMWF-Nummer wäre die 13-23, ist auch schon 2019 erschienen.
Und ist auch schon abgelaufen, ne?
Ich dachte, ich kann das überspringen. Ist seit Mai 24 abgelaufen, das ist richtig, und kann mich da ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber dadurch, dass die Leitlinienkommission noch nicht gebildet wurde, gehe ich eigentlich eher davon aus, dass das werden die wahrscheinlich nach den Feiertagen machen. Ich gehe eher davon aus, dass Ende 26 die Leitlinien rausgehen. Und dann muss es gut laufen. Man muss hier auch immer fairerweise sagen, das sind hoch engagierte Kollegen, die das ehrenamtlich machen, neben dem Job. Das muss man immer hier mit Ausrufezeichen nochmal erwähnen. Und ich glaube, und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wir arbeitenden Ärzte haben jetzt nicht, also sehr häufig nicht sehr viel Freizeit. So, dass ich das immer hoch anrechne, wenn sich Leute da diesbezüglich engagieren.
Ja, Mittwochnachmittag, ne?
Ja, ja, genau. Na gut, aber wir schaffen das ja auch, uns regelmäßig zu treffen, was ja. Ich übrigens immer wieder genieße. Aber ist ja auch eine Art Ehrenamtlichkeit.
Das stimmt. Vielleicht machen wir es ein bisschen strukturiert. Wollen wir einmal kurz auf das Krankheitsbild per se gucken und dann weiter tiefer einsteigen?
Ja, das finde ich gut. Ich würde vielleicht nochmal 2-3 Sätze zu der Häufigkeit von Herpes Zoster verlieren. Es ist nämlich gar nicht so selten, mit etwa 400.000 pro Jahr, nur hier in Deutschland. Das macht etwa 2 Millionen in Europa pro Jahr.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Das ist ja jetzt gar nicht so wenig, wenn ich davon ausgehe. Ich meine, Hamburg hat jetzt 2,4 Millionen mit Umland, also knapp 1,9 Millionen Einwohner. Also einmal Hamburg im Jahr komplett Herpes Zoster.
Ja, das stimmt.
Ist schon nicht ganz unwichtig, ne?
Das erste Schlüsselwort.
Herpes.
Vielleicht wollen wir einmal kurz noch erzählen, Herpes Zoster, ist es ja in aller Munde, aber was ist es eigentlich? Also wir alle kennen ja, also es ist, wir alle haben irgendwann in unserem Leben mal Windpocken gehabt. Oder also ob es nun manifest wurde oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns im Kindesalter mit dem Varicella-Zoster-Virus angesteckt haben, ist ja unglaublich hoch. Trotz Impfung, dann bricht die Krankheit nicht aus, aber diese Kontakt werden wir alle schon mal gehabt haben. Und was macht das Varicella-Zoster Virus im Kindesalter? Es macht eben die Windpocken, so einen generalisierten Hautausschlag, der dann irgendwann abkrustet. Aber der Varicella-Zoster-Virus wird nicht eliminiert bei uns im Körper, sondern er bleibt in den sensorischen spinalen Ganglien oder auch Hirnnervenganglien persistiert das Virus. Und das kann halt wieder rauskommen in Phasen, wo wir eine schlechte Immunantwort haben. So, das kann irgendwann sein. Und jetzt muss man dazu sagen, weil wer ist besonders kritisch betroffen von oder wer ist häufiger betroffen von der Gürtelrose, also der Reaktivierung des Varicella-Zoster-Virus, das sind natürlich ältere Menschen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir im Kindesalter die erste Kontakt mit Varizellen hatten, dann ist es natürlich der Abstand zum ersten Kontakt oder der ersten Infektion, je länger der ist, desto höher wahrscheinlich ist ja auch, dass man da mal eine Reaktivierung dann auch bekommt. Und man auch im höheren Lebensalter natürlich auch immunsupprimierter ist als jemand, der 30 ist.
Ja, und das sehen wir auch in den Zahlen. Wenn ich mir das angucke, zwischen 10 und 49 Jahre habe ich so eine Häufigkeit von 4 pro 100.000, pro 1000 Patienten Jahre, dass so eine Herpes Zoster auftritt. Und das steigt ab dem 50. Lebensjahr bis zum 75. relativ zügig pro Jahr mit bis zu 14 Erkrankungen pro 1000 Patientenjahren.
Ja, das vervierfacht sich quasi, ne?
Ja, 4,5-fach teilweise, ja genau. Das ist schon beeindruckend, besonders auch bei Patienten über 90. Das wird relativ zügig sehr, sehr häufig. Es gibt sogar eine Äußerung eines Kollegen, und zwar von Hope Simpson, der schon 1965 gesagt hat, dass Patienten mit 85. Lebensjahr wahrscheinlich jeder mindestens einmal einen Zoster gehabt hat. Okay, die Studie ist von 1965, aber da kann man mal sehen, wie lange das schon im Munde ist und wie da der Kollege schon gesagt hat, Achtung Leute, das Alter ist einer der größten Risikofaktoren, die wir so haben, wenn es um Herpes Zoster geht. Mhm. Aber was ist schön beim Herpes Zoster, wenn man bei dieser Erkrankung von schön reden kann?
Ich glaube, ich weiß was.
Ja?
Man kann es genauso diagnostizieren wie 1965.
Es sind noch ein paar diagnostische Hilfsmittel hinzugekommen. Ja, aber ja, es ist eine klinische Diagnostik. Das ist richtig. Und das macht es, also man kann es fast, die größten Fälle kann man rein klinisch diagnostizieren. Da haben wir nämlich klassische Hautveränderung. Das heißt, nach 3 bis 5 Tagen der sogenannten Varicella-Zoster-Virus-Reaktivierung, dann weiß man jetzt auch, warum das eigentlich Reaktivierung heißt, kommt es zu diesen typischen halbseitigen Hautausschlägen, die man, glaube ich, schon so öfter mal gesehen hat. Ne? Das sind so erythematöse, makuläre oder papilläre Entwicklungen, die halt streng einseitig sind, häufig auch eher am Thorax als in anderen Bereichen, wenn man da schon mal eine Wertung mit reinbringen will.
Weißt du, woher Zoster eigentlich kommt?
Die Namensgebung?
Ja.
Ja, dann lass mal dein Wissen mit uns teilen.
Aus dem Griechischen von Gürtel.
Von Gürtel?
Ja. Jetzt ist es ja auch gürtelförmig.
Ja, halbgürtelförmig.
Halbgürtelförmig, um ganz genau zu sein.
Ja, richtig, genau.
Sehr schön.
Sehr schön. Warte mal, wo ist denn hier? Nee, das machen wir nicht. Und diese Makula und Pappeln entwickeln sich dann so sukzessiv in unterschiedlichen Entwicklungsphasen zu Bläschen, also Vesikule und so Pusteln, die dann so nach 5 bis 7 Tagen auch so eine Kruste entwickeln, beziehungsweise sich zu einem krustigen Struktur umbauen. Und das ist dann auch der Moment, wo der Herpeszoster nicht mehr ansteckend ist, wenn da halt Krusten drauf sind. Aber Achtung, es müssen halt überall Krusten sein.
Ja.
Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben.
Ne? Genau, man muss immer auf die Neuentwicklung von Bläschen noch achten. Ne? Das muss man.
Ja, genau. Das ist es, dass man nur, wenn man eine Kruste gesehen hat, dass man sich nicht gleich sagt, oh super, nicht mehr ansteckend. Ja. Da kann man ganz gut reinfallen. Ne? Was mir noch wichtig ist, dass etwa 80% der Zosterfälle weisen die Patienten so einen sogenannten Prodomalstadium auf, also eine Situation uneinheitlicher Symptome. Die mit allgemeinen Beschwerden oder leichten und leichten bis mäßigen Schmerzen an des befallenen Dermatoms ist, an dieser halbseitigen Situation.
Noch ohne Hautausschlag.
Die haben da noch kein, als Prodomalstadium, die haben da noch keinen Hautausschlag, genau.
Das öffnet ja Tür und Tor für eine Fehldiagnose.
Schön, dass du es ansprichst. Das war nämlich auch ein wichtiger Aspekt für mich. Das sind nämlich auch dann ganz gerne Patienten, die dann fehldiagnostiziert werden. Die gehen dann mit einem Verdacht auf Herzinfarkt oder Gallenblasenentzündung oder wenn es im Gesicht ist, vielleicht mit einem Glaukom, Verdacht auf Glaukom, rennen die halt von einem Hausarzt zum anderen. Und es wird eigentlich übersehen, dass da ein beginnender Herpeszoster dahinter steckt.
Ja. Gibt es eigentlich auch Fälle von Zoster ohne Hautbeteiligung?
Ja, die gibt es auch. Die machen aber dann zum Anfangsstadium, was wir gesagt haben, die machen das dann wieder ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich dann klinisch nicht mehr so leicht zu machen. Das ist sogenanntes Herpes-Zoster-Sine-Herpes, also ohne diese Bläschen. Und da ist natürlich schwierig mit der Diagnostik, aber die fallen dann auch auf mit den klassischen Schmerzsymptomatiken, die das Herpes mit sich bringt, und bis hin zu Berührungsempfindlichkeit lokal, aber auch so diese brennenden, stechend einschießenden Schmerzen lokal, halbseitig, streng halbseitig, gürtelförmig. Das hatten wir ja schon besprochen. Ja, genau.
Das sind dann vielleicht auch nochmal Fälle für spezialisierte Diagnostik. Da gibt es ja auch noch Laboruntersuchungen. Das führt vielleicht ein bisschen weit, wenn wir das alles aufdröseln wollen.
Ja.
Gehört vielleicht in die Spezialistenhand.
Ja, aber genau, man kann sowohl Blutabstriche wie auch PCR-Diagnostiken, das kann man alles tun.
Ja.
Bis hin zur Liquipunktion ist das theoretisch denkbar. Aber ich denke auch, das ist dann, obliegt dann den Spezialisten. Ne?
Ja.
Genau. Wie sieht das aus? Was wäre dir wichtig, wenn so etwas auftaucht? Wie würdest du da umgehen mit, wenn man eine Diagnose hat, dann schreien wir Ärzte ja sofort nach einer Therapie. Wie würdest du damit umgehen?
Ja, jetzt kommt der Faktor Zeit so ein bisschen mit ins Spiel.
Das kenne ich übrigens vom Herzinfarkt, Golden Hour.
Ja, das kennt man auch von, genau, das kriegt man vom Schock, das kennt man auch von der Sepsis, also ja, auch
Schlaganfall.
Schlaganfall,
genau.
Also, und ich glaube, das ist ja auch grundsätzlich mal ein Trend in der Medizin, dass es möglichst schnell losgehen soll, was ja auch richtig ist. Also frühe Behandlung macht ja auch meistens das Outcome besser.
Aber das kennst du doch auch. Du bist doch auch da in dem Rebik. Hit hard and early.
Ja, bei Infektionen ist das ja ein ganz klassisches Thema.
Ne?
Also sozusagen, das kennen wir ja gerade in der neuen, jetzt will ich zu weit ausholen, gerade in der neuen Sepsis-Leitlinie, wo Patienten dann eben mit Infektionszeichen plus dann, Sepsis ist ja dann eine Organdysfunktion und da gibt es ja ein klar definiert, ab der Zeitpunkt der Diagnosestellung hast du eigentlich 60 Minuten, bis dann Antibiotikum beim Patienten drin sein soll, in der Diagnostik. Das ist ein ambitioniertes Ziel.
Ja, das braucht auch ein bisschen, bis es reingelaufen ist, ne?
Ja, natürlich. Also, aber es ist, ich glaube, dass es diese Idealvorstellung ist, macht für den Patienten einen Unterschied. Genau auch wie beim Herpes Zoster. Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, wann kommt denn der Patient zu einem, nehmen wir es mal praktisch in der Praxis oder in der Klinik. Da kommt ein Patient, der hat eine Hautinfluoreszenz, typischerweise wie ein Herpes Zoster, gürtelförmig einseitig, Dermatom begrenzt. Und es macht natürlich erstmal überhaupt keinen Sinn, wenn die alle verkrustet sind. Ich finde nicht ein neues Bläschen. Dann ist sozusagen das therapeutische Fenster schon wahrscheinlich ist dann schon zu, weil er einfach zu lange gewartet hat und es zu Hause ausgesessen hat. Aber gehen wir mal davon aus, Es gibt noch Spezialfälle, dass wir jetzt mal einen Patienten haben, der kommt innerhalb der ersten 3 Tage, erst nach 72 Stunden nach Beginn der Symptome und der Hauteffloreszenzen. So, der kommt aus zweierlei Gründen, weil ihm wahrscheinlich die Hauteffloreszenzen auffallen, das ist ja ganz komisch, aber der kommt eigentlich wegen einem anderen Grund. Der hat nämlich wahrscheinlich auch Schmerzen. So, und zwar genau an den Stellen, wo die Hauteffloreszenzen sind, weil natürlich die Virusreaktivierung auch die Nerven reizt und das macht dann klassischerweise eben Schmerzen. So, also das sind die beiden Punkte. Jetzt muss man unterscheiden und jetzt kommen wir ja so ein bisschen, wie würde man das therapieren? Muss man diese beiden Punkte auch so ein bisschen auseinanderhalten. Also grundsätzlich, wenn wir einen frischen Zoster-Beginn haben innerhalb von 72 Stunden, dann sollte man den Patienten auch antiviral therapieren. Das heißt also gegen eine weitere Ausbreitung des Reaktivierung des Zoster-Virus. Die Schmerztherapie, das ist in der Punkt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Da kommen wir vielleicht, glaube ich, gleich da drauf. Ne?
Ja.
So, also und wie kann ich das machen? Es gibt jetzt verschiedene antivirale Wirkstoffe, also und die gibt es dann natürlich auch in einer unterschiedlichen Darreichungsform, also per Tablette, was vielleicht für die Niederlassung gleich ganz klassisch ist. Es gibt aber auch Spezialfälle, wo man auch auf eine IV-Therapie zurückgreifen sollte. Jetzt müssen wir mal auseinanderdröseln, welche Fälle wir dann wieder behandeln.
Mhm. Ja, das ist mir relativ wichtig, dass man das einmal, also erstmal per se ist, dass wenn ich mich für eine orale Medikation entscheide, tue ich das sehr häufig, auch nach aktuellen Leitlinien, mit Acyclovir und gebe das 5-mal am Tag als Tablette mit je 800 Milligramm.
Das sind halt alles 4,2, alle 4,2 Stunden. Oder? Sehr komisch, ne?
Ja, aber das, gut, aber genau,
also 5-mal am Tag.
Ja, 5-mal am Tag. Genau, das ist es, glaube ich, 5-mal und nicht 3-mal am Tag, sondern 5-mal. Warum erwähne ich das so? Ich sehe es halt häufig, häufiger als mir eigentlich lieb ist, dass es irgendwie als Tablette 3-mal am Tag appliziert wird oder verordnet wird. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mir ganz wichtig, 5-mal am Tag. Jetzt kommt der Unterschied, dass wenn ich eine bestimmte Risikoprofil bei dem Patienten sehe, das können wir gleich nochmal besprechen, muss man das Ganze unter stationären Bedingungen IV geben. Und das sind die beiden klassischen Wörter, stationär und IV.
Okay. Welche Risikofaktoren sind dir wichtig oder sind relevant
also,
von den Patienten her?
Also weswegen, ja genau.
Also, wann therapiere ich IV?
Ja, immer bei Patienten, die im Kopf-Hals-Bereich und ältere Patienten ein Zoster aufweisen, total wichtig, Kopf, also besonders auch Augen,
Auge, Nase,
also Ohr. Letztendlich alles das, was man im trigeminalen Einzugsgebiet sieht, V1, also 5-1-2-3, Kopf ist ja in so 3 Bereiche grob eingeteilt, wo da die Nerven einstrahlen, also alles, was im Gesicht ist, immer sofort in die Klinik und das abklären lassen. Im Zweifelsfall, wenn die Kollegen das nicht als Indikation sehen, dann können sie es immer noch sagen. Aber alles, was mit Kopf ist, erstmal bis zum Beweis des Gegenteils, stationär und IV.
Ja, und das gehört ja auch noch interdisziplinär behandelt. Ne?
Richtig, da kommen auch noch andere. Da kommen noch andere. Genau, da kommen noch andere Kollegen dazu. Das muss man, die Augen muss man einmal klären, Neurologen muss man noch einmal klären, gegebenenfalls auch ein MRT. Das sind dann Spezialsachen, aber das hast du nur in der Klinik und das muss dann da geklärt werden. IV 3-mal am Tag 8-10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Vielleicht ist das irgendwann mal so übergerutscht von IV in Oral. Ich weiß es nicht, woher die 3 bei Oral kommen. Aber ja, bei IV macht man es.
Ich wette, 80 Kilo Patient, 10 Milligramm am Tag, 800.
Ja. Ach so, ja, vielleicht.
Aber 3-mal am Tag, ja.
Okay. Diesmal 3-mal am Tag, genau. Was noch? Wenn ich hämorrhagisch oder nekrotische Läsion haben oder auch multisegmental, wir haben ja gesagt, das ist streng einseitig, meistens nur 1-2 Segmente auf einer Seite, gürtelförmig, aber wenn das multiple Segmente sind, die befallen sind, ne, oder arterierende Satellitenherde, Bläschen, auch Schleimhautbefall, das sind alles so Risikoprofile, da gilt eine intravenöse Therapie als zwingend notwendig. Ja. Auch immunsupprimierte Patienten.
Genau, gibt es auch Patientenfaktoren, die wichtig sind?
Ja, immunsupprimierte Patienten.
Okay. Ne?
Wir haben das Alter schon angesprochen. Ich denke auch, je älter die Patienten werden, desto großzügiger sollte man hier die Indikation für eine intravenöse Therapie ziehen.
Ja.
Ne? Aber auch da leitlinienkonform ist es nicht führend, dass ich sage, ab 80 muss das IV sein. Das ist Quatsch. Aber die Immunsupprimierung ist halt ein extrem wichtiger Faktor. Und klar, alle Zeichen von zentralvenösen Probleme, ne? Viszerale oder zentralvenöse Probleme, die Patienten mit sich bringen. Ja. Also inklusive Vaskulitiden, die sollte man das auch intravenös applizieren.
Ja. Ich denke auch noch so klassisch an Leute unter Patienten unter Chemotherapie, unter Organspender oder erhaltenes Organ, Immunsuppression, Hochdosis Cortisontherapie. Das sind alles Patienten, wo das auch gerne mal vermehrt dann auftreten kann.
Ja, wobei man ja auch die Acyclovir-Therapie in bestimmten Fällen auch sogar mit Cortison verbindet. Aber vielleicht kommen wir dann nachher nochmal dazu. Da gibt es nicht so viele Folgen. Mhm. Aber warum machen wir das Ganze? Weil so ein Herpes Zoster auch Risiken mit sich bringt. Wenn du da kurz eine Minute hast, dann kann ich nochmal zwei Sachen aussehen. Nämlich eins hatten wir schon zwischen den Zeilen gesagt, sowas wie Vaskulitiden oder Schlaganfall. Die Patienten haben halt nach durchgemachten Herpes Zoster, haben die halt ein erhöhtes Risiko, bis zu vier Wochen nach den abgeheilten Herpes Zoster solche Komplikationen zu bekommen.
Das wusste ich nicht. Also, dass du erhöhtes Schlaganfallrisiko hast, das ist ja schon ganz...
Mit Vaskulopathien auch noch, ne? Okay. Was natürlich dann auch die Ursache für einen Schlaganfall sein kann, aber jetzt im Allgemeinen gesprochen. Okay. Meningoenzephalitis ist auch noch ein Risiko, was auftreten kann nach dem Herpes Zoster.
Selten, aber desaströs, ne?
Total selten. Die Angaben sind so bei 0,25% von den Patienten, die einen Zoster haben. Das ist äußerst selten, aber es ist einfach auch eine schwere Komplikation. Ne? Das ist nicht viel, muss man sagen.
Das ist
äußerst wenig.
Ich überlege gerade, was 0,25% von 2 Millionen sind.
Ach so.
Aber warte mal.
Ja, willst du schnell ausrechnen? Das sind 2500 Patienten.
Das glaube ich jetzt einfach nicht.
Okay.
5.000, weil 2
Millionen. Ach so, aber 2 Millionen. Ach so, Entschuldigung. Ja,
Mensch. Gut, dass ich Arzt geworden bin.
Ja, nicht. Weißt du, wie ein Rechner funktioniert? Das ist schon mal vorteilhaft.
Ich habe ihn auf mein Handy gefunden.
Ja, aber vielleicht ist das mein bürokratischer Eid. Ich möchte halt, dass doch alles gesund ist. Darum fehlte mir halt eben eine Null. Ist immer wichtig, dass du Ausreden hast. Das ist immer ganz wichtig. Also eine Sache wollte ich auch nochmal erzählen, weil das immer wieder durch die Fachliteratur schwirrt, diese Diskussion. Mensch, wenn ich einen Herpes habe, muss ich unbedingt auf Tumorsuche gehen, weil das kann auch eine Ursache für einen Herpes sein.
Ja.
Bitte nicht. Erstens ist die Studienlage diesbezüglich absolut widersprüchlich. Und ich glaube, wir können unserem Gesundheitssystem bis mit dieser Studienlage das auch nicht zumuten, dass jeder, der einen Herpes hat, dass wir den einmal komplett auf links drehen und gucken, ob er nicht vielleicht einen Tumor hat. Macht keinen Sinn. Wollte ich nur mal kurz am Rande einmal erwähnen.
Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht anamnestisch und nicht diagnostisch apparativ.
Ja, ja, zum Beispiel, genau.
Eine gute Anamnese.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Bringt doch echt eine ganze Menge.
Ja, ich glaube, ach so, weswegen diese schnelle Therapie gar nicht so unwichtig ist, ist auch der zeitliche Verlauf. Wenn ich innerhalb der ersten 72 Stunden die antivirale Therapie beginne, kann ich den Verlauf der Krankheit 2 bis 3 Tage reduzieren. Also Dauer und Ausschlag, die Dauer des Ausschlages kann hier um 2 bis 3 Tage reduziert werden.
Jetzt haben wir ja auch gesagt, man kann ja auch langfristig Schmerzen durch sowas haben, kann dann auch eine schnelle Therapie da was tun?
Ja, du kannst, und das ist ja auch ein Risiko, was so ein Herpes Zoster mit sich bringen kann, du kannst darauf im Verlauf ja auch eine chronische Erkrankung entwickeln, eine sogenannte Post-Zoster-Neuralgie. Die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, kann eine schnelle Therapie auch bis zu 30% reduzieren.
Wie groß ist denn grundsätzlich das Risiko für Post-Zoster-Neuralgie?
Ja, die ist gar nicht so wenig. Das sind so 10-20% der Patienten entwickeln durchaus eine Post-Zoster-Neuralgie. Einmal über den Kamm geschert, ne? Das wird noch auffälliger, wenn die Leute älter werden. Also bei über 60 ist es schon bei 30% und bei Patienten über 80 sind wir schnell bei über 50% Wahrscheinlichkeit, ein Post-Zoster-Neuralgie zu entwickeln.
Also Post-Zoster-Neuralgie bedeutet, dass Patienten nach Beendigung der Erkrankung weiterhin Schmerzen haben, die länger als 3 Monate persistieren. Richtig?
Korrekt. Also die Post-Zosta-Neuralgie ist seit 3 Monaten abgeheilt, aber es bestehen weiterhin seit über drei Monaten dann zu dem Zeitpunkt diese Schmerzen in dem Dermatombereich, wo der Zoster war. Ja. Äußerst frustrierend.
Das zweite Schlüsselwort.
Zoster. Vielleicht können wir es noch einmal auseinanderfummeln. Wir haben ja dann Patienten, die, und vielleicht kommen wir damit auch so ein bisschen ja in diese Therapie ab von der antiviralen Therapie, von der wir ja gelernt haben, dass wir sie möglichst schnell jetzt initiieren sollen. Mhm. Die Patienten kommen ja auch mit Schmerzen in der initialen Präsentation.
Ja.
In der Regel. Wie würde man denn diese Schmerzen, diese akuten Schmerzen, wie würde man denn die therapieren?
Ja. Die würde man dem Bedarf strukturiert nach dem WHO-Stufenschema für Schmerztherapie würde man therapieren. Das heißt, man fängt mit einem Nicht-Opiat an und kombiniert dieses dann mit einem leichten Opiat, respektive, wenn das nicht ausreicht, mit einem starken Opiat. Mhm. Sollte dieses Stufenschema eine unzureichende Schmerzlinderung beim Patienten bringen, würde man das Ganze noch kombinieren mit einer Therapie mit Gabapentinoiden respektive mit trizyklischen Antidepressiven. Also würde man jetzt hier das kombinieren mit Pregabalin oder Gabapentin.
Das wäre quasi die erste, zweite Angriffswelle sozusagen.
Ja, richtig, ja, okay. Genau. Das hast du schön gesagt. Sollte das nicht ausreichend sein, würde man dieses noch kombinieren mit besagten trizyklischen Antidepressivum. Mhm. Zusätzlich kann man das Ganze dann noch mit einer lokalen Anwendung kombinieren, mit einem sogenannten Capsaicin 8%igen Pflaster oder einem 5%igen Lidocain Pflaster.
Das erinnert mich an unsere allererste Folge, die wir gemacht haben.
War das nicht sogar die dritte? Aber aber vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, nochmal auf unsere Basisfolgen, nämlich Folge 1 bis Folge 4 aufmerksam zu machen.
Allerdings.
Wo wir genau diese Rezeptoren besprochen haben, die für das Capsaicin-Pflaster verantwortlich sind. Ja.
Aber da verweisen wir nur drauf.
Ja, aber wir können ja noch mal ein bisschen teasern und sagen, dass dieser Rezeptor sogar schon Teil des Nobelpreises für Medizin war.
Richtig.
Ein bisschen Aufregung machen.
Wir müssen so eine Einblendung hier unten links machen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das technisch hinkriege.
Genau. Okay, also jetzt haben wir die akute Therapie antiviral plus WHO-Stufenschema für die Schmerzen plus gegebenenfalls Gabapentinoid plus gegebenenfalls trizyklisches Antidepressivum oder Antidepressivum.
Ja.
Für die Akuttherapie. Und wie würde, wenn jetzt Patient persistierende Schmerzen hat, also eine Post-Zoster-Neuralgie entwickelt, wie wäre da ein geeignetes Therapieschema?
Ja. Letztendlich mussten wir davon ausgehen, und das spielen wir jetzt einfach mal so durch, dass diese basistherapeutischen Maßnahmen medikamentöser Schmerztherapie schon stattgefunden haben. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich auch unter diesem Gesichtspunkt damit erstmal beginnen. Und es aber auch parallel mit dem Pregabalin erweitern, sollte das nicht der Fall sein. Mhm. Genau. Auch das bedarf eines einschleichenden Effektes. Sprich, ich werde das nicht relativ zügig einen Erfolg haben, das dauert seine Zeit. Mhm. Aber Pregabalin ist da sicherlich ein bisschen dankbarer als das Gabapentin, weil man es schneller aufsättigen kann. Oh, aber sie neigen halt häufig dann doch über Schwindel und das ist halt ein bisschen unangenehm. Aber das erübrigt sich dann im Laufe der Therapie.
Ja, ich habe ja mal gehört, dass Patienten, die gerade am Anfang der Therapie diese Begleitsymptome haben, dass die eigentlich mehr profitieren von diesem Medikament. Mm. Ist das so dir auch aufgefallen?
Also vielleicht ist es ja auch nur eine gefühlte Wahrheit. Ich habe da jetzt keine Studien für, aber wenn die am Anfang so eine Tendenz des Schwindels haben, besonders wenn man es aufsättigt, habe ich so das Gefühl, das geht ja dann relativ zügig, geht es auch wieder weg, aber dass die auch gut von dem Medikament dann profitieren. Mhm. Ob das wissenschaftlich nachweislich, weiß ich nicht. Aber ich würde es nicht absetzen, weil sie Schwindel haben, besonders am Anfang. Im Gegenteil, ich würde die ermutigen, lass uns das doch jetzt mal durchziehen, weil es einfach auch eine gute Möglichkeit ist, das zu unterbrechen. Und wir wollen es ja auch relativ zügig unterbrechen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass die halt so eine Post-Zoster-Neuralgie entwickeln, es doch einen großen Teil der Patienten gibt, die das nur für einen Monat haben. Es sind dann unterm Strich gar nicht so viel, nur ungefähr 10%, die das auch über ein Jahr haben, diese Schmerzen.
Ja.
Und diese brennenden, einstechenden, einschießenden Schmerzen, die will halt irgendwie keiner haben, ne?
Es ist ja in der Leitlinie interessant auch, dass dort unterschieden wird. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, Patienten haben ja innerhalb der Post-Zoster-Neuralgie verschiedene Schmerzarten, die sie beschreiben. Oftmals überlappend, aber
ja.
Es gibt ja Patienten, die ja sagen, es ist eher so dieses elektrische, einschießende Schmerz. Es gibt auch der dumpfe, dauerhaft brennende Schmerz. Es ist das Kribbeln, es sind die Missempfindungen, es ist die Allodynie, die sie Patienten haben. Machst du in deiner Therapieauswahl, was du so nimmst an Medikamenten, legst du da noch einen besonderen Wert auf, je nachdem, was für eine Schmerzpräsentation
genau, dass man die da hat? Vielleicht einen therapeutischen Unterschied macht, ja. Ob ich jetzt einen rein brennenden oder einen rein einschießende Komponente in diesem Schmerzen habe. Ja, es wird den Medikamenten teilweise so zugeschrieben, dass man das vielleicht unterscheiden kann, könnte. Ich mache da jetzt bei der Post-Zoster-Neurologie mache ich keinen Unterschied. Ich fange damit mit dem Pregabalin an.
Okay.
Genau.
Also unabhängig von der Schmerzpräsentation. Also wenn man klassische gut zuordnenbare Schmerzsymptomatik zu einem stattgehabten Zoster hat, dann fangen wir erstmal so
genau,
an.
Genau. Und die Kriterien für einen neuropathischen Schmerz erfüllt sind, dann würde man damit anfangen. Korrekt, richtig. Ja, ich glaube, dass würde man da jetzt reingehen, wenn die Post-Zoster-Neuralgie bestehen würde. Ne?
Ja.
Es gibt noch additive Therapieverfahren. Man kann ja auch zum Beispiel ein bisschen mit Kälte arbeiten. Das wird auch häufig als angenehm empfunden. Und wir hatten das ja am Anfang schon besprochen, das Capsaicin ist halt auch ein Medikament, was man als Pflaster lokal auf das Dermatom sehr gut anwenden kann.
Das ist, glaube ich, Extrakt der Chilischote, richtig?
Richtig, genau. Auf den Hot-Rezeptor, glaube ich.
Ja, genau. Stimmt, so war das.
Genau. Ja, genau, das hatten wir ja schon eben angesprochen, ein bisschen geteasert. Ja. Der Rezeptor war auch Teil des Nobelpreises für Medizin, genau. War schon mal ein berühmter Kandidat dabei. Wichtig beim Capsaicin wäre ja auch noch, dass eine lokale Anwendung, dass man da so ein bisschen besonders drauf sein nimmt. Das wird halt nur für eine Stunde aufgeklebt und dann macht man auch einen Monat Pause. Aber da hat man halt auch gesehen, dass man schon nach der ersten Behandlung hier bei 30-40% der Patienten eine deutliche Schmerzlinderung erzeugen kann. Also es lohnt.
Wie würdest du denn so insgesamt so die Wirksamkeit von den Medikamenten, die wir jetzt zur Verfügung haben, einschätzen?
Ja, relativ gut beim Post-Zoster-Neurologie, aber du hast auch da Ausreißer. Patienten, die nicht so gut darauf ansprechen.
Gibt es irgendwie so eine Idee oder so von den Prozentzahlen? Also welche sozusagen was? Wie viele Patienten profitieren so ungefähr? Also in der Erstlinientherapie?
Ja, bei den Gabapentinoiden oder bei dem Capsaicinpflaster oder worauf willst du das
beziehen? Ja, also wenn man jetzt sagt, du hast ja gesagt, du fängst jetzt mit Gabapentinoiden an. Wie viele Patienten sprechen denn darauf erstmal an so? Ungefähr.
So die Hälfte, 40-60%, sowas in der Richtung.
Okay, und dann würdest du ja sagen, du würdest dann um trizyklische Antidepressiva erweitern.
Ja.
Oder switchen die Therapie?
Weiß ich gar nicht, ob ich da Zahlen habe. Ein paar Prozent noch obendrauf würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja, gut, also hat man ja schon mal auf jeden Fall ein paar therapeutische Optionen, die man dann hat, ne?
Ja. Ja, genau.
Capsaicin sagst du ja auch nochmal 30-40%. Mhm,
richtig. Aber ja auch eine längere Anwendung, muss man sagen.
Okay.
Da gibt's ja auch noch andere Ideen, ne, dass man dass man vielleicht auch mit parallel zum Capsaicin-Applikation, dass man da vielleicht auch nochmal zusätzlichen Lidocain-Perfusor laufen lässt, um da systemisch die Schmerzen zu reduzieren, die du hast, durch die Applikation des Capsaicin-Pflasters. Habe ich überhaupt keine Erfahrung von, da gibt es auch überhaupt keine Studien, das sind sozusagen nur Anwenderäußerungen, die ich hier habe.
Das wäre auf jeden Fall eine Therapie, die man im stationären Setting dann machen müsste. Ne? Also.
Ja, die musst du EKG kontrolliert haben. Ich will gar nicht sagen, dass du das stationär, von meiner Meinung kannst du das auch ambulant machen. Also das musst du nicht stationär machen. Du musst ja nur den Patienten adäquat überwachen, wegen des Lidocains. Ne? Nein, das würde ich jetzt nicht stationär, aber dadurch, dass die komplett unterschiedliche Wirkmechanismen haben, ist mir auch pharmakologisch nicht so richtig klar, wie das funktioniert, aber es scheint wohl irgendwie zu funktionieren. Letztendlich tut so ein Capsaicin-Pflaster dem Patienten ja auch weh, weil das schüttet ja sozusagen auch, reizt ja auch die Nozizeptoren vor Ort durch die Stimulation der Hitzerezeptoren. Und das soll man angeblich damit ein bisschen blockieren können. Tja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da ja mal Ideen in der Zukunft. Ja. Mal sehen.
Es geht ja immer weiter. Das geht immer weiter.
Aber du hattest auch einen interessanten Ansatz, was man vielleicht mal machen kann.
Ja, es gibt ja auch, das ist ja auch in der Leitlinie, ich weiß gar nicht, in der deutschen oder auch in den internationalen Leitlinien, gibt es ja auch die Idee für lokale Nerveninfiltration. Also ja. Das heißt, dass du die komplette Weiterleitung aus den Nerven eines Dermatoms zum Beispiel dann unterbinden kannst, ja, mit einem sehr, sehr guten Erfolg.
Okay.
Also das wäre tatsächlich wahrscheinlich was für die Klinik. Also klassischerweise wäre es ja zum Beispiel eine PDK-Anlage dann in der Höhe des betroffenen Dermatoms, sodass du dann den Patienten mal über Stunden oder über Tage mit dem Katheter dann komplett dann von den Post-Zoster-Schmerzen dann befreien könntest. Das wäre sicherlich die Maximalvariante, an die man dann denken kann, die aber guten Erfolg zeigt. Und es gibt ja viele, viele jetzt im Rahmen der Anästhesie auch neuere Verfahren, wo man dann nicht mehr da in den Periduralraum muss, sondern man kann das ja mit deutlich einfacherem, technischeren Aufwand dann die Nerven dort sozusagen auf der Strecke dann betäuben.
Kennst du ein Verfahren, was man da anwenden könnte, was in die Richtung geht?
Ja, also das ist immer wieder, also das kommt jetzt klassischerweise so, wenn man so Thorakotomien macht, da kann man sozusagen paravertebral die Nerven dann betäuben.
Ja.
Das heißt, mit dem Ultraschallgerät kannst du da die Querfortsätze des Nerven dir angucken und aufsuchen und dann einfach mit wirklich ganz kleinem Aufwand einfach dann lokale eben hinspritzen.
Ja.
Und das macht schon mal sehr, sehr, das ist jetzt, wir brauchen ja keine große Ausdehnung, das ist ja immer das, was wir haben. Und das wäre genau das richtige Verfahren, um dieses einzelne Dermatom, was dann ja so längs zieht, um das dann auch gut zu betäuben. Und das ist mit vom technischen Aufwand deutlich geringer als eine PDK.
Gibt es da für dich ein Limit? Also würdest du das über eine ganze Thoraxseite machen oder nur über maximal 3 Segmente oder gibt es da irgendwas?
Nö. Also ich weiß, dass das, man kommt da sozusagen, da gibt es auch keine Studien zu, ob das jetzt wirklich erfolgreich ist, gerade dieser spezielle Block, so, man kennt das ja so aus der, also das wird ja hauptsächlich angewandt für Operationen, um da eine Schmerzfreiheit herzustellen. Es ist auf jeden Fall ein super Verfahren, um das halt lokal in diesen einzelnen Dermatomen da das sozusagen die Schmerzweiterleitung auszuschalten.
Also ja.
Operativ kannst du das über viele Segmente dann machen.
Ja. Also okay.
Ist ja aber in dem Fall ja gar nicht notwendig.
Aber eigentlich wollen wir da ja gar nicht hin.
Nein, eigentlich wollen wir gar nicht hin.
Eigentlich wollen wir das ja eigentlich verhindern, wenn ich ehrlich bin.
Und Prävention ist ja immer besser als Heilen, ne?
Ja, irgendwie war das was. Ja. Was hast du da im Köcher für Prävention?
Naja, also wir haben ja schon die Impfung im Kindesalter gegen Windpocken und warum sollte sowas auch nicht mal später funktionieren? Also und ja, es gibt eine Impfung gegen Zoster.
Ja.
So. Die kann man machen.
Ja.
So.
Ist, glaube ich, ein Totimpfstoff, ne?
Ist ein Totimpfstoff und der verhindert zu über 90% ein Herpes Zoster, wenn du dich impfen lässt. Auch im hohen Alter.
Über 90%,
genau.
Ja.
Er reduziert das Risiko von einer Post-Zoster-Neuralgie auch um 90%.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist richtig, ja. Mensch, bist du beliebt.
Ja,
mich ruft nie jemand an.
Sorry.
Ja, und das hält halt auch lange an, ne? Das darf man halt auch in der Situation nicht vergessen, ne? Du hast halt dann mal eben kurz nach Impfung hast mal entspannt 10 Jahre Zeit, ne?
Ja.
Was schönen Schutz. Also fantastisch. Und das finde ich ist ja auch interessant für über Patienten mit über 60, ne? Wo wir ja auch schon sagen, okay, ab ein bisschen Alter steigt einfach auch die Prävalenz. Und dann wäre es halt super, ne?
Ja, und entsprechend ist es ja auch empfohlen. Also Patienten, ja, über 60 Jahre oder mit besonderen Risikofaktoren.
Ja, Empfehlung und machen, ne?
Ja, aber es ist empfohlen und sicherlich absolut gerechtfertigt. Also bei der allein der schieren Masse der Erkrankungen, die dort verhindert werden können, ist es absolut sinnvoll.
Ja, das stimmt.
Und bezahlt wird es auch. So, aber grau ist alle Theorie. Und ich weiß ja, du hast einen Kollegen von dir interviewt, der genau mit diesem Krankheitsbild aufgeschlagen ist.
Ja, Andreas, genau. Ein ehemaliger Kollege, mit dem ich mal zusammen gearbeitet habe im OP. Ein netter Kerl. Der hatte einen Herpes Zoster. Und blöderweise gehörte er dann zu den 10%, wo der Herpes Zoster und die Herpes Zoster Neuralgie nach einem Monat nicht abgeheilt ist und er eine persistierende chronische Post-Zoster Neuralgie entwickelt hat. Und der hatte ich die Ehre, dass ich ihn einmal interviewen durfte und ich hoffe, da sind interessante Sachen mal gekommen. Aber vorab mal zu Andreas, der ist 62 Jahre alt mittlerweile, hat halt besagte Post-Zoster Neuralgie. Er ist mittlerweile leider verwitwet, lebt alleine. Aber ist seit 1985 als OP-Pfleger in dem Krankenhaus tätig, wo ich ihn auch damals kennengelernt habe. Und ich habe ihn letztendlich zum Beginn des Interviews habe ich ihn gefragt, wann und wie es alles mit dem Herpes Zoster anfing.
Das kann ich ganz genau sagen. Das war nämlich der 5.8.2023, dann noch vom Donnerstag auf den Freitag, einen Tag vor meinem Urlaubbeginn. Und da fing es gleich mit leichten Piken an auf der Kopfhaut und wurde übers Wochenende daraufhin extrem schlimm mit den Reizungen und auch dann mit Schmerzen. Das kann ich bestätigen, so dass ich dann am Montag sofort zum Arzt gegangen bin.
Das ist ja beeindruckend, dass du dich genau an diesen Tag noch erinnern kannst. Das ist ja
Ja, weil Wahnsinn. Das genau ein Tag vor meinem Urlaub war und daran kann ich mich so dran erinnern, weil das 3 Wochen lang gewesen wäre. Wo ich dann also den leider Gottes nicht antreten konnte.
Gab es von deiner Seite aus einen Punkt, wo du die Vermutung hattest, dass das vielleicht doch irgendein chronischer Schmerz ist? Du hast ja die Phase durchlebt, wo deine ganzen Hauteffloreszenzen abgeheilt ist, du hattest keine Probleme mehr, es war theoretisch alles wieder gut, aber es blieben irgendwie die Schmerzen. Gab es da für dich irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich sollte jetzt alles weg sein, aber die Schmerzen sind ja trotzdem noch da?
Ja, das war so ein bisschen für mich schwierig zu begreifen, weil ursprünglich hieß es, 8 Wochen dauert so etwas, damit muss ich rechnen, darüber habe ich mich auch eingestellt. Nur, dass es dann nicht besser wurde, eher in dem Zustand blieb, hat mich schon so ein bisschen beunruhigt, so dass ich mir überlegen musste auch, was mache ich jetzt also weiterhin? Welche Therapieformen gibt es für mich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und habe dann natürlich weiterhin mit Ärzten.
Und wie lange hat das gedauert? Du hast ja gesagt, 8 Wochen, oh, das halte ich jetzt durch, da muss ich jetzt durch, ist Teil meiner Therapie, aber wie lange hat es dann noch gedauert, dass du für dich gesagt hast, okay, jetzt sind so und so viele Wochen nach diesen 8 Wochen und es ist immer noch nicht weg, jetzt ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Gab es da so ein exakter Punkt? Oder war das so schleichend, du hast gesagt so, oh, jetzt ist schon wieder ein Montag und das Schmerzen sind immer noch da?
Nein, das war ziemlich exakter Punkt. Das war nämlich kurz vor Weihnachten daraufhin, weil ich da zur Impfung war und habe mit einem Neurologen gesprochen, der mir mit einer Medikamentenumstellung geholfen hat. Und das fand ich eben sehr, sehr gut. Ich habe ihn da so, zu Medikamenten können wir ja später nochmal kommen, habe ich mit meinem Bruder, der selber Arzt ist, gesprochen und der hat gesagt, vielleicht probierst du mal das andere Medikament aus, besprech das mal mit dem Arzt. Und da dachte ich mir, da muss irgendwas passieren, dass das sich irgendeiner Form ändert.
Ja, warte mal, Andreas, du hast ja gesagt, theoretisch 8 Wochen.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt mal so ausrechne, von dem 5.8., was du gesagt hast, also Anfang August bis Weihnachten, das sind ja dann mal schnell 18 Wochen. Da hast du also ganz tapfer noch 10 Wochen ausgehalten, bis du intensiv nochmal nachgehakt hast, was geht hier eigentlich?
Ja, so ungefähr. Ich habe ausgehalten und dachte mir, es dauert ein bisschen, aber dass es eben nicht besser wurde, das hat mich sehr dann auch beunruhigt.
Damit ich es mir nur besser vorstellen kann und auch die Zuhörer sich das besser vorstellen können, was für Schmerzen hattest du genau und wo waren diese Schmerzen?
Also die Schmerzen begannen quasi oberhalb der Augenbraue, da kommt ja der
also Gesicht.
Gesicht, ja, also direkt am Kopf, das nennt man ja Kopfrose, wie ein Dreiecksform muss man sich das vorstellen, von der Augenbraue zieht es über den Nasenrücken, quasi über die eine Gesichtshälfte, Stirnhälfte bis auf den linken, in meinem Fall linken Hinterkopf. Da gab es einen kleinen Punkt, wo dann schlagartig auch der Schmerz aufhört. Das war also wie so eine Grenze, als würde der Nerv oder die Schmerzen in den Boden versinken. Das war und aber es war am Anfang sowieso ja sichtbar, und nachdem das alles abgeklungen, wie wir schon vorhin sagten, abgeklungen ist, war man von außen, hat man nichts gesehen, aber man hat es gespürt. Und das ist natürlich im Augenbereich sehr, sehr extrem empfindlich, weil das Auge war anfangs auch mit betroffen von dem Herpes. Allerdings hat sich das nach einer Woche geklärt und gelegt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das also ein Dreieck von der linken Schläfe bis zum Nasenrücken. Also so eine fast gerade Linie, so ein kleiner Bogen unter dem Auge durch.
Unterm Auge durch, ja.
Genau, und dann vom Nasenrücken auf diesen besagten Hinterkopfpunkt.
Ja.
Und von dem Hinterkopfpunkt dann wieder zurück zur Schläfe, so ein richtiges Dreieck.
Ja, wie so ein Dreieck, so kann man es. Dieser Bereich ist
okay.
Zwar
und beschreib mir das mal, wie das da war. Du hast gesagt, was war das, brennend?
Brechend, stechender Schmerz war das, brennend, juckend, wahnsinnig unangenehm, berührungsempfindlich.
Was heißt empfindlich? Hast du dann auch richtig Schmerzen gehabt, wenn man es berührt hat?
Ja,
oder?
Okay. Man hat das und zwar ganz feinfühlig, man brauchte nur gegenzukommen. Ich konnte, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, ich konnte draußen nicht Fahrrad fahren, weil der Wind, allein der Winddruck so stark auf dieses Areal kam, dass es irritierend war. Auch der Zug an den Haaren durch den Wind war extrem schwierig, damit zurechtzukommen. Auch Feuchtigkeit und Sonnenstrahlen konnte man nicht ab. Wärme, Sonnenstrahlen und Wasser.
Und diese stechenden Attacken, kannst du die nochmal beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen? Einmal die Woche irgendwie oder wie?
Nö, das kam mehrfach am Tag. Allerdings kann ich jetzt auf die Minute oder Viertelstunde, halbe Stunde nicht genau sagen. Aber das kam beim Autofahren, beim Fahrradfahren, sagen wir so alle Stunde kam das schon am Tag vor.
Und das war immer nur so eine Attacke oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das läuft dann so über 5 Minuten circa.
Ja.
Mit den Attacken, dass es wahnsinnig juckt und brennt und dann klingt es so langsam wieder ab.
Und war nur das Brennen juckend eins der führenden oder war da auch dieses einschießende Komponenten oder
was? Nee, der Schmerz und zwar ist das auch ein richtiger Ruheschmerz, ne? Das heißt, der kam auch ohne Bewegung. Es gab also keinen wirklichen Auslöser letztendlich für diese Attacken. Das konnte man sich gar nicht, sonst bei manchen Sachen ist es ja so, dass man das hervorrufen kann durch irgendwas. Da war es aber so, es kam von 0 auf 100 einfach so, ohne dass man wusste, wodurch jetzt eigentlich das gesteuert wurde. Was hast du falsch gemacht oder sonst was? Das wusste ich allerdings, wenn ich jetzt mir die Haare gewaschen habe oder wie gesagt, wenn ich in die Sonne gegangen bin. Ich kann seitdem auch keine Haube tragen, keine Mütze, weil es unerträglich ist darunter, weil die Haut bewegt sich und die Reizung über die Bewegung der Haare und Haarwurzeln machen das Ganze unerträglich. Das muss man sagen.
Und so eine Fremdmanipulation, also rasieren, Zähne putzen, das ist ja nicht direkt in deinem Einzugsgebiet, aber haben diese Bewegungen ja auch schon was ausgelöst?
Die Bewegung, die Hautbewegung alleine, diese Erschütterung, die haben auch schon ausgelöst. Das ist, wenn ich jetzt mit dem Unterkiefer wackel, ganz laut, einfach gesagt, dann ist es auch so, dass die Stirn mit davon beeinträchtigt wird. Auch wenn man die Stirn runzelt, solche Sachen, das tut weh.
Ja, das glaube ich.
Das tut einfach nur wahnsinnig weh, als hätte man da oben eine riesen Schnittwunde, die nicht zuheilt.
Das ist ja sehr beeinträchtigend. Wie hat sich denn diese Schmerzkomponenten, das sind ja verschiedene Aspekte, die damit eingreifen, wie haben die denn dein Leben beeinträchtigt? Wie war es denn mit Schlafen, Arbeiten?
Furchtbar.
Konntest du arbeiten?
Nee.
Wie war dein soziales Leben?
Also mein, ich war seitdem ja dann krankgeschrieben, arbeitsunfähig. Ich konnte abends nicht einschlafen. Ich konnte nicht auf der linken Seite liegen mit dem Kopf, weil der Druck alleine auf der Seite zu liegen hatte schon die Stirn so weit von manipuliert, dass es unerträglich war. Ich konnte nur auf dem Rücken liegen, auf der rechten Seite. Einschlafstörung hat man natürlich wahnsinnig und ist dann morgens wie gerädert, wenn man geschlafen hat. Ich hatte dann auch ein bisschen Medikamente zum Schlafen, damit das ein bisschen vereinfacht wird, bekommen. Leichte Medikamente. Aber es war schon so, dass der ganze Tagesablauf sehr dadurch beeinträchtigt wurde, dass man nicht machen konnte, auch nicht wollte, wozu man eigentlich Lust hat, weil man sich das ganz genau überlegen musste. Tue ich mir das jetzt an oder tue ich mir das nicht an? Gehe ich nach draußen, gehe ich nicht nach draußen? Und man möchte dann am liebsten erstmal liegen bleiben. Und dann, wenn man dann tagsüber so, ich sag mal, gerädert ist, motiviert das auch gar nicht mehr so, dass man irgendwas Neues machen will oder überhaupt was machen will. Man möchte einfach nur, dass die Schmerzen weggehen. Und das ist das Schlimmste gewesen und das beeinträchtigt einen ganzen Tagesablauf total, sodass man tagsüber total müde ist, unregelmäßig schläft und Appetitlosigkeit teilweise. Und das ist schon sehr schlimm gewesen.
Bist du nachts vom Schmerz mal wach geworden, weil du aus Versehen gegen die linke Seite gekommen bist, oder?
Nee, ich bin erstmal konnte ich nicht einschlafen und war froh, wenn ich mal geschlafen habe. Aber ich bin mehrfach nachts aufgewacht, ob es nun die Schmerzen waren. Ich habe dann aber den Schmerz gespürt. Ob das der Auslöser war letztendlich, also als ich dann aber wach war, dann hat das schon geschmerzt und dann hat es wieder gedauert, bis ich wieder mal zur Ruhe kam oder eingeschlafen bin. Und das sind natürlich dann so Momente, wo man alle zwei Stunden.
Was hat das denn mit deiner Stimme, mit deiner Stimmung und deiner Psyche gemacht, diese Situation?
Ich sagte schon, motivationslos. Man hat hatte keine Lust, Kontakte zu bilden oder wollte auch keinen in irgendeiner Anfangszeit natürlich wollte man gar keinen. Vielleicht in Gefahr bringen oder anstecken, das weiß man. Aber nachdem die Ansteckungsphase ja vorbei war, war es trotzdem sehr schwierig, sich Kontakte zu besorgen, weil man auch gar nicht die Kraft hatte, jetzt tagsüber mit denen was zu unternehmen, mit Freunden sich verabreden und was mit denen was zu unternehmen, weil man auch gar nicht.
Wie war denn das mit deinem sozialen Umfeld? Haben die da obwohl das ja nun schon etwas länger her war, du warst ja schon im chronischen Schmerz, das ist ja dann August fing's an, Weihnachten hattest du immer noch Probleme damit. Wie hat es denn deine nähere Umgebung, dein soziales Umfeld, wie haben die das denn aufgenommen? Haben die da weiterhin Verständnis für gehabt oder? Man konnte ja auch im Gesicht nichts mehr sehen. Du hattest ja
richtig,
nichts
mehr. Man konnte nichts sehen und ist es dann immer noch nicht weg? Und da habe ich gesagt, nein, es ist noch nicht weg. Das wurde ich dann gefragt und ich hatte sehr gute Unterstützung durch meine Brüder, muss ich ganz ehrlich sagen, mit denen ich öfters telefoniert habe. Die haben sich natürlich auch so ein bisschen darum, ja, sich Sorgen gemacht, Gedanken gemacht. Aber ich habe nicht viele Kontakte geschlossen und das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man sich so ein bisschen auch abgeschottet hat, dadurch, weil man gar nicht, wie gesagt, die Kraft hatte, das auch den ganzen Tag durchzuhalten und man möchte sich nicht,
Okay, aber du sagst gerade was Schönes mit deinem, das habe ich jetzt noch im Ohr, mit deinem Bruder, der auch empfohlen hat, nochmal eine andere Therapie zu machen. Was für Medikamente und Therapien wurden denn bei dir ausprobiert, um deine Post-Zoster-Neuralgie zu therapieren?
Ich habe angefangen mit Gabapentin, dann wurde es umgestellt auf Pregabalin.
Warum?
Weil die Gabapentin keinen Erfolg Alle Ärzte, mit denen ich besprochen habe, haben gesagt, man muss es ausprobieren. Wir können nicht pauschal sagen, das hilft nicht. Das sind ja alles Antidepressiva auf der Basis. Und um diese Nerven zu finden. Und als wir dann aufs Amitriptylin umgestiegen sind, entwickelte ich dann kurz Zeit später, nach drei Monaten, eine kräftige Allergie.
Warte mal, ich muss mal kurz sortieren. Du bist ja, glaube ich, umgestellt worden von dem Gabapentin auf das Pregabalin,
ja,
und hast dann irgendwann das Amitriptylin noch dazu bekommen.
Ja, und genau, okay, aber das Pregabalin wurde dann abgesetzt.
Ach, das wurde dann
das
auch noch abgesetzt.
Das war nicht parallel,
ach so, okay,
sondern das reine Amitriptylin.
Ah, okay.
Aber diese Allergie, die ich dann entwickelte mit einem extremen Ausschlag, hat dazu geführt, dass wir das Medikament auch wieder umstellen mussten.
Das ist aber auch ärgerlich, ne?
Dass weil, dann, ja, ja, und das macht einen so ein bisschen und macht da auch die Ärzte so ein bisschen ratlos, weil was können wir noch ausprobieren, wurde dann immer gefragt oder gesagt. Und ich habe natürlich alles angenommen, was man mir vorschlagen hat. Und von daher.
Haben wir mal eine Pflastertherapie bei dir ausprobiert?
Ja, so? Es gibt eine Therapie mit einem Capsaicin-Pflaster. Man versucht da mit diesem Pflaster den Wirkstoff der Chilischote mit Schärfe gegen die Nervenaktivität heranzugehen, um sie zu deaktivieren. Nicht zu töten, sondern deaktivieren. Das haben wir viermal ausprobiert. Es hat viermal nichts gebracht. Im ersten Moment hat man das Gefühl, es wird besser, weil da oben was gemacht worden ist. Das ist für die Psyche immer so eine Sache, wenn das da oben ordentlich wehgetan hat, weil man da was draufgeklebt hat, habe ich immer gesagt, jetzt passiert da oben was, da wird richtig jetzt gearbeitet und da kämpfen jetzt die Nerven gegen das Capsaicin. War aber dann so nach 2-3 Stunden war da wieder der alte Zustand da, dass es nichts gebracht hat. Und das musste man Abstand von jeweils jedes Pflaster 8 Wochen machen, solange muss man pausieren. Und es hat leider nicht zu dem Erfolg, den man sich gewünscht hat.
Du hast keinen langfristigen Effekt darunter
überhaupt
gezeigt.
Nicht. Nein.
Ja, schade. Okay. Wurde noch was probiert?
Wir haben ja dann nach dem Amitriptylin das wieder langsam runtergefahren und abgesetzt und sind dann auf das Lamotrigin gekommen. Und das habe ich bis zum Ende jetzt genommen. Hat teilweise was bewirkt, aber nicht gegen die Schmerzen letztendlich. Es hat einen so ein bisschen ruhiger gemacht, bedächtiger, aber was die extrem gegen die Schmerzen geholfen hat, das war das Patentanol.
Ja, das Tapentadol.
Tapentadol, ne? Genau. Also das hat richtig Wirkung erzielt. Das ist ja auch schon ein Medikament, was bisschen kräftiger wirkt, auch auf die Psyche, auf sein Gangverhalten, sein Gleichgewichtsgefühl und man läuft schon so ein bisschen unsicher. Beim Treppen herablaufen ist es ein bisschen schwierig, weil man kein Gefühl hat für Entfernung. Man weiß nicht, wo die Stufe endet oder wo die anfängt und wann ich auftrete. Das war sehr, aber man gewöhnt sich eben an dieses Mittel auch irgendwann und dann geht es. Und da, nur durch dieses Medikament letztendlich haben wir die Schmerzen quasi herunterfahren können.
Toll. Das ist vorher was anderes ausprobiert worden an starken Schmerzmedikamenten? Oder war das das erste?
Das war das erste richtig kräftige. Gut, ich habe natürlich in der Phase, wo es ganz aktiv war, in der ersten Woche habe ich Tramadol bekommen. Ja, aber das war nur jetzt für eine Woche lang. Länger darf man das, glaube ich, gar nicht geben. Aber das hat auch keine Wirkung erzielt.
Nee. Okay. Alles klar. Wie war das mit einer multimodalen Schmerztherapie? Warst du auch mal in der Schmerzklinik?
Ja, ich bin als ich mit entsprechenden Ärzten gesprochen habe, habe ich einen Platz bekommen in der Schmerzzentrum in Quickborn. Da bin ich sehr gut untergekommen und die haben mich weiter behandelt mit diesen ganzen Medikamenten und das war sehr erfolgreich letztendlich. und haben auch natürlich nicht gewusst, was nun am besten hilft, aber haben mir alles Mögliche.
Haben so ein bisschen therapeutische Struktur gegeben.
Ja, therapeutische Struktur. Ich war in der bei einer Psychologin in der Behandlung, weil man ursprünglich vielleicht auch mal daran gedacht hat, dass es eine psychische Komponente bei mir hat. Hat sich aber herausgestellt, dass dem nicht so ist. Dass es ein rein medizinisches Problem bei mir war oder ist letztendlich. Und ja, ich war in der Physiotherapie, da hat man natürlich so ein bisschen Kältetherapie gemacht. Das ist mit so Eiswürfelchen und so, das ist auch das Wirkungsvollste letztendlich, wenn es so richtig hart wird. Ich habe zu Hause auch geschlafen mit Eiswürfeln beziehungsweise mit Kühlpacks auf der Stirn. Es ist bloß ein bisschen schwierig, mit solchen Kühlpacks durch die Gegend zu laufen. Ja, weil man, da kann sich das zwar die ganze Zeit vor den Kopf halten, aber das ist da auch ein bisschen, aber zum Schlafen, das half ganz gut, wenn ich da ein bisschen
Und gab es so Entspannungstechniken, die du gelernt hast, oder ist da mal in diesem Bereich was gemacht worden?
Ja, also das in der Reha nachher ist was Entspannungsmäßiges gelaufen.
Hat das dir geholfen?
Es hat mich ein bisschen ruhiger gemacht, aber ansonsten nö.
Nicht so.
Nicht so.
Okay. Alles klar, aber wichtig ist ja, dass man diese Sachen auch probiert und anbietet.
Es ist alles ausprobiert worden. Ich bin auch selber aus eigener Initiative zu einer Heilpraktikerin gegangen. Die haben dann auch diverse Übungen gemacht beziehungsweise Gespräche geführt oder auch Akupunktur, ja, hat auch nichts geholfen, aber ich habe alles gemacht, was man nur machen kann.
Wobei wir dann hier und da mal sehen, dass das auch was bringen kann, ne? Also finde ich ja mit Akupunktur gar nicht so weit hergeholt.
Nee, deswegen, ich habe ja alles, nie was abgelehnt, sondern wir probieren es einfach und dann hofft man.
Ich glaube, man hat in der Situation mit diesen Schmerzattacken, ist man da auch, wenn ich das jetzt mal so offen sagen kann, relativ willenlos, oder?
Ja, man ist enttäuscht in irgendeiner Form, wenn es nicht besser wird. Und das macht einen mürbe. Das macht einen total mürbe, dass man da jetzt nicht sagt, das will ich nicht. Ich habe alles angenommen.
Hast du Angst vor den Schmerzattacken gehabt oder sogar nachts ins Bett zu gehen, weil vielleicht dann die Schmerzen kommen? Gab's sowas?
Nee, ich hatte keine Angst, weil ich wusste, die kommen.
Oh, okay. Ja? Du warst also, so einen Schritt weiter.
Naja, ich wusste, dass es ja nicht jetzt morgen früh vorbei ist. Und von daher habe ich jetzt keine Angst gehabt und gesagt, ich gehe jetzt nicht ins Bett, sondern ich habe das auf mich zukommen lassen.
Wie sah das mit Nebenwirkungen aus? Du hast eben schon mal erwähnt, du hast auf das Amitriptylin allergisch reagiert, dann musste das abgesetzt werden. Das habe ich noch im Hinterkopf. Aber gab es sonst so Nebenwirkungen? Gangunsicherheit, hattest du gesagt, im Zusammenhang mit dem Tapinadol?
Ja, das gab's, kann man wohl sagen. Was? Ja, ich meine, mein Bruder hat mir mal eine Salbe verschrieben und gegen Juckreiz. Auf die habe ich aber dann auch hart allergiert. Und allergisch reagiert, Entschuldigung. Und es gibt da auch so ein Anestesulf-Medikament, das kann man sich in der Apotheke für teures Geld kaufen, was auch gegen Juckreiz sein soll. Hat alles nichts gewirkt. Also auch der Juckreiz ist ja heute noch da, extremst. Und es gibt nichts, was man da einsetzen kann, was bei mir zumindest funktioniert.
Bist du natürlich mit Nebenwirkungen durch die Therapie, das habe ich schon gehört, das gab's, aber hauptsächlich hast du eigentlich damit gekämpft, dass häufig die therapeutischen Anwendungen eher nicht geholfen haben.
Richtig, ganz genau. Und das ist ja auch so, dass diese ganzen Medikamente ja nicht ganz ohne sind. Die machen ja schon eine Veränderung in deinem eigenen Körper, was natürlich auch die Laborwerte angeht. Ist aber zum Glück jetzt alles soweit wieder in Ordnung, zumindest auf dem Weg der Besserung. Von daher bin ich.
Das hört sich ja gut an. Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja mit verschiedenen Ärzten und verschiedenen Fachrichtungen zusammengearbeitet, einfach weil es auch eine komplexe Erkrankung ist.
Wie war denn da die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ärzten? Hat der eine das gesagt, der andere das? Wie war da so die Kommunikation, die Zusammenarbeit?
Das fand ich immer sehr, sehr interessant, weil alle wollten wissen, wie es mir geht, wie ich reagiere, wie mir das Medikament bekommen ist, weil sie selber Erfahrung haben wollten durch Patienteninformation, weil sie davon lernen. Und deswegen war auch jeder immer begeistert, wenn ich von dem einen dem anderen was erzählt habe, weil er damit auch weiterarbeiten konnte. Er sagt, gute Information, das ist eine reine Information gewesen, was bei mir eben funktioniert oder nicht funktioniert hat. Aber das sind sie sehr dankbar und haben nicht einfach gesagt, damit kenne ich mich nicht aus, damit will ich nichts zu tun haben, sondern die waren sehr aufgeschlossen alle und haben mir auch immer sehr zugehört, weil sie sich damit beschäftigt haben. Weil es ist so irgendwie so eine Grauzone. Man weiß nicht, wie kann man das am besten behandeln. Es gibt viele Wege, aber es gibt nicht das Nonplusultra.
Sonst. Ja, und es gibt nicht die eine Tablette, die alles regelt. Ne?
Richtig.
Wie geht's dir denn heute? Das ist doch die viel wichtigere Frage. Jetzt hast du, aber jetzt kannst du seit August 23 hast du ja die Probleme. Und wie geht's dir heute?
Mir geht's heute, außer dass ich diese Neuralgie immer noch habe und ich wahrscheinlich die nächsten Jahre, weiß ich nicht, das auch weiterhin mit mir rumtragen muss, vielleicht ein bisschen Linderung bekomme durch Übungen und Anwendungen. Mir geht's natürlich nicht sehr gut, aber mir geht's sehr viel besser, weil ich schmerzfrei bin.
Ah, okay, das ist eine wichtige Information.
Seit Anfang des Jahres, Februar meine ich, bin ich schmerzfrei. Mussten dann das Medikament noch so ein bisschen ausschleichen lassen. Und dann bin ich auch dann mit Schmerzfreiheit im Anfang Mai zur Reha gegangen.
Das ist ja großartig. Also nochmal zusammengefasst.
Ja.
Du hast also August 23 hast du dein Herpes Zoster im Gesicht entwickelt und hast seit letztendlich 21 Monate später bist du schmerzfrei ohne Schmerzmedikamente, hast aber noch so Rest Neuralgien.
Vielleicht die Neuralgien, die Missempfindungen, das heißt den Juckreiz, den habe ich immer noch, dann das Brennen, das Stechen, das Pieken, das, wo man sagen kann, das Stechen und Pieken, das könnte auch in einen gewissen Schmerz übergehen, das ist aber kein Schmerz in dem Sinne, sondern das ist mehr wie so ein negativer Reiz. Aber
unangenehme Sensation.
Genau. Wie so ein Pieken, das hat man ja immer mal. Und wenn man die Haut bewegt und Wasser, Feuchtigkeit ist immer noch sehr empfindlich. Sonne, Wärme ist immer noch nicht erträglich, aber man kommt damit so einigermaßen zurecht.
Und das sind dann auch deine Strategien,
um
damit umzugehen.
Dass ich jetzt auch wieder ins Berufsleben eingetreten bin. Meine Tätigkeit als OP-Pfleger weiterhin jetzt nachkomme und hat natürlich ein Problem mit einer OP-Haube im sterilen Bereich, muss man sowas ja tragen. Es ist ein bisschen unangenehm, aber das lenkt einen auch wieder ein bisschen ab. Von daher, man gewöhnt sich dann irgendwie doch daran.
Aber das sind ja gute Nachrichten, muss man sagen. Das wäre natürlich schön, wenn du die Sensation nicht mehr hättest, aber das ist ja schon deutlich besser als noch letztes Jahr, muss man sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also okay. Da kann ich zu 100%ig.
Sag mal, als du den Herpes Zoster entwickelt hast im Gesicht, wurdest du auch darüber aufgeklärt oder war dir bewusst, dass da theoretisch auch so eine Post-Zoster-Neuralgie bleiben kann oder sich entwickeln kann? Wusstest du das oder
Nein. Bist
du davon überrannt worden sozusagen?
Ja, also ich wusste es von Anfang an nicht, weil man auch der Meinung war oder ist, dass solch eine Erkrankung eben nach 6 bis 8 Wochen überwunden ist. Bloß als man nach 8 Wochen, 10 Wochen sich das nicht geändert hat, da begann ich langsam an, zu zweifeln oder mit mir zu grübeln, was passiert bei mir, inwieweit. Und meine Schmerztherapeutin, da habe ich mal die Schwestern gefragt, ob sie so einen Fall schon mal gehabt haben. Und da haben sie gesagt, ja, sie hatten schon mal so einen Fall einer Patientin. Und habe ich gefragt, ja, und ist es bei dieser Patientin weggegangen? Und dann, ja, aber nie ganz. Es ist bei dieser Patientin nie ganz weggegangen. Und da habe ich natürlich mit mir gehadert und gesagt, das kann bei mir auch passieren, dass das immer noch irgendwie eine Neuralgie ist. Aber wie gesagt, erträglich, weil schmerzfrei.
Jetzt so retrospektiv, nochmal zurückgedacht, im Jahr 23, da die ersten, sage ich mal, die ersten 20 Wochen, würdest du jetzt was anders machen oder würdest du dir etwas anders wünschen von den behandelten Ärzten jetzt so im Nachhinein?
Jetzt im Nachhinein, was ich weiß, ich würde mich auf jeden Fall sofort impfen lassen. Weil ich hatte ja meine Windpocken, das ist ja dann alle bekannt, das heißt, ich habe den Virus ja in mir und dadurch, dass ich das jetzt weiß, kann ich nur jedem empfehlen, sich gegen den Zoster impfen zu lassen und ansonsten, ja, sofort versuchen, sobald das bekannt ist und vielleicht nicht ganz abzusehen ist, wie lange das dauert, versuchen sofort einen Platz in einer Schmerzklinik zu bekommen. In einem Schmerzzentrum, die sich professionell mit so etwas auskennen, damit man rechtzeitig mit den richtigen Medikationen anfängt und schaut.
Wann würdest du das setzen? Du hast ja schon mal gesagt, du hast erwartet, dass nach 8 Wochen das abheilt.
Ja.
Aber es hat bei dir ja dann doch noch weitere 10 Wochen gedauert, bis du dann doch aktiver geworden bist. Würdest du das heutzutage jetzt auch anders machen?
Ja, ich würde natürlich mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich wahrscheinlich schon nach 2 Wochen oder 3 Wochen, ja, noch während ich den Infekt habe, mich umschauen, falls es doch länger dauern sollte, dass man sich da rechtzeitig drauf vorbereitet. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Aber dieses Wissen, das sind ja alles Erfahrungswerte, die man sammelt und die ist ja so, es wirkt ja bei jedem anders. Ja, das sagt auch jeder Arzt gesagt, was bei mir wirkt oder nicht wirkt, wirkt bei anderen und umgekehrt. Also es ist wirklich leider Gottes immer noch ein Ausprobieren der einzelnen Medikationen oder Behandlungsarten und der Verlauf ist bei jedem auch mit Sicherheit in irgendeiner Form doch immer anders.
Herr Mensch, Andreas. Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne.
Für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das sind Informationen, glaube ich, an die man so schnell nicht rankommt, außer bei jemandem, der es dann leider live erlebt hat.
Jederzeit bin ich über Auskünfte gern bereit und kann mich wieder mit Leuten dort erhalten.
Ja, super. Ich danke dir vielmals.
Bitte.
Danke dir.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Das dritte Schlüsselwort.
Neuralgie.
Also das war ja ein ganz schön langer Weg, den er hinter sich gebracht hat.
Wahnsinn, wie schnell die Monate dahin fließen, muss man ja sagen, ne? Der arme Kerl.
Ja, wirklich. Also Gott sei Dank erstmal von unserer Seite gut, dass er dann letztendlich auf den 4., 5., 6. Therapieversuch und Ansatz dann angesprochen hat. Aber letztlich ist er die Erkrankung ja nicht vollständig losgeworden. Ne? Ist zwar gebessert, aber nicht
vollständig. Nee, leider nicht. Geworden, ne? Aber letztendlich ist er ja jetzt in einem Niveau, wo er wieder mehr am Leben teilnehmen kann.
Ja, Gott sei Dank.
Genau. Ist gut, also wieder Eingliederung. Das also letztendlich großartig, dass das funktioniert hat.
Ja. Aber was lernen wir draus? Was würden wir besser machen wollen, wenn wir es jetzt könnten?
Tja, was lernen wir draus? Also ich finde, die medikamentöse Therapie hat er ja erhalten. Das hat gut funktioniert. Das hat gut abgeheilt, die Effloreszenzen im Gesicht. Das ist ja nicht das, was er für Probleme hatte. Ja, okay, es sind diese bestehenden Neuralgien im Gesicht und da will sie ja wirklich kein Mensch haben. Die sind bestehen geblieben und waren auch 4 Wochen nach Abheilung noch da, sind dann danach den Zeit immer noch geblieben und er gehörte dann leider zu diesen 10%, die nach einem Monat und auch nach einem Jahr immer noch Neuralgien haben. Leider immer gehörte er dazu. Das ist nicht so gut. Und das ist, glaube ich, auch mein, man soll ja konstruktiv sein, das ist auch mein konstruktiver Kritikpunkt. Ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen alleine gelassen wurde.
Ja, habe ich auch so rausgehört, dass er sich dem Risiko gar nicht so bewusst gewesen ist.
Ne? Ja, und er, glaube ich, strukturell und emotional hat er irgendwie keinen Plan B. Ich finde, die Zeit, wo er sich dann entschieden hat, so jetzt muss ich doch nochmal tätig werden, nochmal mehr, ich muss mir nochmal Infos holen, ich muss vielleicht nochmal meine Ärzte ein bisschen mehr drängen, dass jetzt nochmal ein bisschen was gemacht wird. Ich finde, der Zeitpunkt, der war ganz schön lang.
Das stimmt. Also bis zur weiteren Therapie ja. Finde ich auch lang. Dann war er natürlich aber auf der anderen Seite auch ein vorbildlicher Patient, der sich auf alles eingelassen hat. Und das hast du ja auch nicht immer.
Also, ja, das stimmt. Er war allem gegenüber offen. Genau. Hat er ja ganz klar formuliert. Aber ich glaube auch, wenn du so lange Zeit solche Schmerzen hast, auch mit diesen einschießenden Komponenten, ich glaube, du wirst willenlos. So, mach irgendwas. Ja, versprech mir den Mond, ich hol die Leiter. So, ich mache alles, was du sagst.
Ja, und du sagtest es ja auch, als wir uns vorher besprochen haben, interessant, was dann letztendlich geholfen hat.
Ja, ich fand das erstaunend, dass er mit Tapendadol so einen guten therapeutischen Ersatz, Therapieerfolg hatte, ne? Mhm. Was meines Wissens aktuellen Leitlinie gar nicht benannt ist. Nee, genau, ne? Also. Aber ich finde ja den Wirkmechanismus, finde ich ja auch interessant, besonders bei so einem neuropathischen Ansatz, durch die Doppelwirkung auch mit den NA-Rezeptoren und MYR-Rezeptoren, finde ich, ist gut.
Sehr.
Und es hat ja geholfen, also wer heilt, hat recht. Ne?
Wer heilt, hat recht.
Genau.
Jetzt ist ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Leitlinie ist ja jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und sie soll ja auch überarbeitet werden. Vielen Dank schon mal an die Kollegen, die sich diesem Thema dann annehmen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn wir jetzt an der Leitlinie mitschreiben würden? Wo sollte man vielleicht, was könnte denn Neues kommen? Oder was wäre denn vielleicht nochmal so eine, wo sollte man vielleicht noch ein bisschen verstärkt?
Ja, ich glaube, erstens würde ich mir wünschen, dass mich keiner anruft, ob ich mithelfen kann. Das würde mein Zeitmanagement sprengen. Ich habe die Zeit gar nicht dafür. Aber was würde ich mir, ich glaube, ist die Indikationsgruppen, dass man die vielleicht ein bisschen enger fasst, dass man vielleicht guckt, sind denn wirklich nur die Patienten über 60, über 50 oder jetzt auf internationaler Ebene über 65, wo ist da der Cut-off, dass man den knallhart und klar definiert, diese Patienten, vielleicht auch noch mit einer Bedingung, aber dass es nicht zu kompliziert wird, sondern einfach und dass wir die Leute nicht übersehen.
Du meinst vor allen Dingen für die Therapiesteuerung oder für die Impfung?
Beides.
Für beides.
Beides. Ja. Also führen sicherlich auch die Impfung, das wäre bei mir an erster Stelle, damit wir gar nicht erst in die Bedrohung kommen, dass man da ein höheres Augenmerk, vielleicht auch mal auf Bundesebene eine Werbekampagne dafür. Wir haben ja einen riesen finanziellen Topf für Prävention im Bund, dass man da mal ein bisschen Gelder klar macht.
Wir haben für alles mögliche große Töpfe. Aber das machen wir
nicht. Ja, okay, ja, ist klar. Aber das wäre vielleicht was ich mir vorstellen könnte. Ja, das wäre, glaube ich, ein großer Bereich. Und vielleicht auch Risikofaktoren, dass man die klar definiert. Also wie kann ich einfach so ein Schema für so eine Risikostratifizierung.
Ja.
Das wäre vielleicht
klar,
was.
Klarer Algorithmus noch mehr, ne?
Ja, sowas zum Beispiel, genau. So
ein amerikanischer Algorithmus. Ich finde, Algorithmen, ich finde das ja immer sehr gut. Und da würde ich mir wünschen, dass man da noch mehr Wert auf diese frühe Therapiestart legt und auch diesen frühen Therapiebeginn. Für alles im Prinzip.
Ach so, hast du das Gefühl, dass diese 72 Stunden vielleicht noch ein bisschen zu weit sind, dass man mehr so basierend auf Golden Hour, dass man sagt, ich hätte gern so einen Golden Day oder so?
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, weil wie schnell wird aus einem Tag denn auch drei? Also das ein bisschen enger zu ziehen,
ja.
Vielleicht kommt dann sozusagen der realen Welt und dem realen Therapiebeginn innerhalb von 72 Stunden.
Ist vielleicht kein so schlechter Ansatz, ne, dass man sagt, ich mache einfach mehr Druck, um dann sie wenigstens spätestens am zweiten Tag zu sehen, weil eben klar ist, eigentlich sollte es am ersten Tag sein.
Ja.
Ja, vielleicht ist
es,
ja.
Also es wird natürlich immer schwierig, weil die Patienten auch tatsächlich erstmal die Hilfe dann suchen müssen. So,
ja.
Aber wenn ich die dann sehe, dann auch
ja.
Go for it.
Ja, ich glaube, mir ist nochmal wichtig, dass vielleicht dann nochmal gehighlightet wird. Mhm. Was ist IV, was ist oral? Mhm. Bitte oral 5-mal am Tag, IV 4-mal, 3-mal am Tag. Ja. Dass das nochmal irgendwie gehighlightet wird. Das ist, irgendwie scheint es da noch Verwechslungspotenzial zu geben. Das wäre vielleicht nochmal was, aber ja, das ist dann was Stilistisches. Das steht ja so schon in der Leitlinie, ne? Aber dass das man stimmt. Da vielleicht da nochmal ein bisschen das highlightet.
Ja, das genau. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, was noch? Ja, vielleicht den Stellenwert, vielleicht ein strukturiertes Stufenschema, dass man das für die Schmerztherapie nochmal macht. Mhm. Also wir haben da ja schon was, aber vielleicht gibt es da neue Erkenntnisse, dass man die vielleicht dann auch nochmal mit einarbeitet.
Ja.
Aber ja gut, da muss man natürlich sehen, die Leitlinienkommission wird ja die aktuelle Literatur sichten und vielleicht gibt es da ja was Neues.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Auf alle Fälle. Ja, sehr schön, Ampere. Hat mir gut gefallen. Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich finde, weißt du, was ich ganz schön finde? Es ist zwar eine häufige Erkrankung, aber es ist eine Erkrankung, wo man zumindest eine ganze Menge therapeutische Möglichkeiten hat.
Ja, auf alle Fälle.
Das ist irgendwie sehr dankbar und da bin ich auch mal froh drum.
Ja, es ist nichts Unheilbares sozusagen. Ne?
Ja.
Es gibt immer wieder Ausreißer. Andreas gehört sicherlich dazu. Der hat ein bisschen Pech gehabt, aber er hat ja jetzt auch so ein bisschen den Weg nach vorne. Er hat wieder eine Prognose, er hat wieder ein Ziel vor Augen. Und das ist natürlich auch super.
Ja, ne? Das stimmt. Und in dem Sinne wünschen wir alles, alles Gute. Und an unsere werte Hörerschaft, wenn ihr Anregungen, Kritik, Wünsche habt, dann schreibt uns, nehmt gern Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über alle Meldungen, die wir von euch erhalten.
Ja, dann bleibt es uns eigentlich nur noch, schöne Festtage zu wünschen.
Und einen guten Jahreswechsel.
Einen guten Jahreswechsel. Wir freuen uns auf 2026 auf euch und ja.
Bis dahin.
Bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.